Internet guckt, Jenny und Gerrit haben fast ein Buch geschrieben, ihre Erlebnisse in Ruanda. Sehr spannend geschrieben. Könnt ihr eure Kinder vorlesen, bevor sie ins Bett gehen. Und betet auch für Pennies. Die kleine Priya hat eine Blinddarmentzündung bekommen und anscheinend ist es geplatzt. Und da ist ja immer die Gefahr Blutvergiftung. Sie können im Moment aus diesem Grund nicht operieren, haben aber irgendwas, so ein kleines Schlauch eingelegt, sodass es Abby, die größere Schwester. Für diejenigen, die nicht wissen, warum dieser dunkelrote kleine schlappe Beutel rumgeht. Wir haben uns vor Jahren entschieden, als Bibelstunde Missionare zu unterstützen, die in der Bibelübersetzung tätig sind. Und dazu kamen wir auf Joe und Mark. Also ist es keine Pflicht, es ist auch in dem Sinn kein normales Opfer, es ist einfach eine kleine Idee, die sich bestätigt hat und wir sind dankbar für alle Gaben, die reinkommen und sollen euch grüßen von den Geschwistern, die unterstützt werden. Wir sind in Apostelgeschichte, Kapitel 17. Jörg hat erzählt letzte Woche, wie Paulus bereit war, Leid, Schmerz und Verzicht zu erleiden, wie er damit umgegangen ist und wie ihm das zum Segen geworden ist und auch uns zum Segen wird, wenn wir bereit sind, denselben Weg zu gehen wie Paulus. Und das ist oft den Weg des stärksten Widerstandes und nicht den Weg des geringsten Widerstandes. Wir werden uns auch kurz beschäftigen mit zwei Philosophien, die es damals bereits schon gab. Menschen, die es gern bequem hatten und ihr Denken hatten, ihre Philosophie übers Leben hatten, um es zu unterstützen. Und andere, die genau das Gegenteil glaubten und sich selbst kasteit hatten, um Frieden und Sinn zu finden im Leben. Paulus ist von Thessaloniki nach Berea gekommen und in Berea ist er nur kurz gewesen. In Berea war es eigentlich einfach, es lief alles gut. Aber die Juden sind ihm nachgegangen aus Thessaloniki und haben Leute angeheuert, Männer aus den Pöbel, die Streit verursacht hatten. Und dann auch anschließend nach Berea gekommen sind. So ist Paulus dann nicht lange in Berea geblieben, hat seine zwei Brüder dagelassen und ist selber weiter nach Athen. Wir lesen nicht, dass Paulus gebetet hat und Gott gebeten hat, ihn nach Athen zu führen. Wir lesen auch nicht darüber, dass er das geplant hat, soweit ich weiß. Und soweit wir es vom Wort Gottes wissen. In Vers 15 von Kapitel 17 lesen wir, die aber Paulus geleiteten, brachten ihn bis nach Athen. Er wird mehr oder weniger durch eine Situation, in dem er stand, nach Athen geführt. Das Wort Gottes sagt uns nicht unbedingt, dass er, wie gesagt, es geplant hat. Und die Brüder brachten ihn mehr oder weniger nach Athen. Wir fragen oft nach Führung und in der ganzen Frage nach Führung verkrampfen wir uns oft als Christen. Als ich begriffen habe, und ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass Gott wusste, was ich tun würde, bevor ich überhaupt geboren wurde, hat mir das ein Stück Gelassenheit gegeben. Er manipuliert nicht, er bedrängt nicht, er zwingt nicht. Er lässt uns vollkommene Freiheit. Weiß aber ganz genau, was wir morgen tun würden und übermorgen, wo wir in 5 Jahren sind, wen wir heiraten werden, das weiß er alles ganz genau, wann wir sterben werden. Und in dem Ganzen wirkt er hinein. Das macht das doch viel einfacher, oder? Und gebraucht uns da, wo wir sind. Wir suchen ihn und da sollen wir vom ganzen Herzen und suchen auch nach seinem Willen. Dennoch steht er drüber und auch wenn wir uns bewusst auf Abwege begeben, nimmt er uns, gebraucht uns und segnet uns. So landet Paulus jetzt in Athen. Athen ist die größte, wichtigste, vielleicht nicht größte unbedingt, vielleicht doch, von der Bevölkerung her, weiß ich nicht. Auf jeden Fall eine Weltstadt, wenn nicht die Weltstadt, auf jeden Fall die Weltstadt, was Bildung betrifft. Die Intellektuellen lebten in Athen. Die Philosophen, die Professoren, größten Politiker und Wissenschaftler der Zeit lebten da in Athen. Es war Zentrum des Wissens und der Bildung. Hier in diese Situation wird Paulus hineingeführt und es steht in Vers 16 von Kapitel 17 von der Apollos-Geschichte. Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Hier haben wir, wie gesagt, Creme de la Creme, die berühmtesten Frauen und Männer der damaligen Welt. Hochbegabt, hochgebildet. Leben aber in Gebundenheit und Unreinheit. Und ich bin mir gewiss, dass diese Tatsache Paulus bewegt. Es ergrimmt ihn. Er kann es nicht fassen, dass Menschen, die so viel haben und so viel gelernt haben, so tief gefallen sind. Er schreibt den Römer, wenn er von den Menschen schreibt, Menschen wie diese, weil sie das Geschaffene anbeten und den Schöpfer ignorieren, den Schöpfer keinen Platz geben und so Gottes Wahrheit zu Lüge machen, hat Gott sie ihre unreine Begierde und Lust ausgeliefert. Das ist das, was er letzten Endes in Römer Kapitel 1, Verse 24 und 25 sagt. So werden Menschen die so reich und so begabt sind, zu Tiere, ja schlimmer als Tiere. Äußerlich, und da darf man sich ja nicht täuschen, äußerlich ist alles geordnet, ist eine schöne, saubere Stadt. Es ist auch eine religiöse Stadt. Es soll so gewesen sein, zu diesem Zeitpunkt, sagen die Historiker, dass es etwa 3000 Tempeln und Altäre gegeben hat. Überall in der Stadt. Du konntest, als du unterwegs warst, überall anhalten und mit Gott reden. Wenn du Angst hattest, konntest du mit dem Gott reden, der für Angst zuständig war. Wenn du materielle Not hattest, könntest du anhalten und hineingehen im Tempel und den Gott suchen, der dir auf diese Weise helfen konnte. Es waren religiöse Menschen. Es war eine schöne, saubere Stadt. Es waren gebildete Menschen. Sie wussten, wie man sich benimmt. Sie haben ja ihre Sprache so beherrscht und so beherrscht eigentlich, dass die Griechen ja uns die Grundlage geben für die zuverlässigste Quelle für das Neue Testament. Wenn wir uns die Situation vorstellen, dürfen wir uns es nicht so vorstellen wie in Slum in Bombay. Nein, es ist genau das Gegenteil. Ich habe neulich jetzt, ich glaube, jetzt im Januar, Februar gibt es die neuen, werden die neuen Autos vorgestellt, die ganzen Modelle für 2006. Und aus irgendeinem Grund haben sie jetzt ein neues Exemplar vom BMW, den großen BMW, gezeigt, der Öffentlichkeit gezeigt, warum 2 Monate früher, weiß ich gar nicht, nur es war in den Nachrichten drin, viele von uns haben es wahrscheinlich gesehen, in einem Showroom stand dieser Götze mittendrin, umgeben von Männern und Frauen, Politikern, Leute aus der Wirtschaft, die Medien, alle angezogen in schwarzen Anzügen mit seidenen Krawatten und modernsten Fotoapparate. Und ja, dieser Götze stand da mittendrin zugedeckt in einen oder unter einen silbergrauen, seidenartigen Tuch. Und dann, nachdem die Anbetung zu Ende ist, erhebt sich dieses Tuch, ich weiß es nicht wie. Und dann, ich habe gedacht, jetzt gucke ich mir den Wagen nicht an, sondern ich gucke mir die Leute an. Frag mich nicht, warum. Aber die Augen und den Unterkiefer und die Brillen rutschen dann runter auf der Nase, die Hände erheben sich und alles Volk läuft hin zu diesen Götzen. Das ist wirklich so.
Und die machen das auf und gucken nach modernsten Elektronik und Lederbezüge und was es alles so gibt. Alle wollen nach vorne es berühren. Das sind Menschen, die die Schöpfung anbeten, statt den Schöpfer anzubeten. Das sind Menschen, und ich meine es nicht böse, ich meine es nicht abwertend, innen drin ist alles so schmutzig, dreckig und verkommen. Die Ehe klappt nicht, die sind 7-mal geschieden, ihre Kinder vernachlässigen sie, sie missbrauchen ihre eigenen Kinder. Sie sind aber so begabt und staunen über den, was sie so bauen können mit ihren Händen, was sie mit ihrem Wissen und ihr Charisma tun können. Dennoch sind sie im Charakter, im Innersten sind sie krank und verfinstert, das wissen wir. Und das sieht man ja im Alltag. Denn deren Alltag, das, was sie so tun, wenn sie im Kämmerlein sind, das, was sie so tun, wenn sie von zu Hause weg sind, diese Geschäftsmänner, die armen Mädchen, die sie hier von der Straße mitnehmen, mit ihren BMWs, Mercedes, Porsches und alles andere, das sehen die Frauen nicht. Und sie missbrauchen diese junge Frauen, die abhängig sind. Frauen, die keinen Menschen haben in dieser Welt. Wir haben die eine gehabt, vor 3 Jahren war sie hier mal morgens drin und wollte nur saubere Unterwäsche haben. Sie war so voll gedröhnt, sie wusste nicht, was sie sagt und sie wusste nicht, wem sie eigentlich fragt. Wenn sie einen Mann fragt, hast du saubere Unterwäsche für mich? Die war fertig. Alles kaputt, die ganze Haut von Kopf bis Fuß, abgemagert, nur noch Knochen. Und wir haben ihr Kaffee gegeben, ein Brötchen gegeben, Käse. Und ich habe gesagt, komm morgen zurück, ich bring dir saubere Unterwäsche. Ich habe es ihr gebracht und sie kam nicht. Und am nächsten Tag war es in der Zeitung drin. Sie wurde unterm Busch gefunden, hier unten die Ecke. Und wer hat es getan? Eine dieser Männer, die diese großen Dinge tun. Diese Männer, worüber die ganze Welt staunt, wozu sie in der Lage sind. Wir dürfen uns nicht täuschen. Diese Stadt war eine Stadt, die wirklich ordentlich, sauber war. Diese Menschen, deren Häusern waren staubfrei, es war alles sauber und geordnet zu Hause, alles an seinem Platz. Der Rasen war schön kurz gemäht. Es stimmte alles. Paulus hat aber mehr gesehen, genauso wie Jesus sah, als er herabschaut auf diese Stadt und dieses Volk, das er so liebt und weint, weil er nicht nur das Äußere sieht, weil er durch diese äußere Form der Religion sieht in den Herzen von den Menschen hinein. Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Er wartet auf sie und ergreift die Situation sofort und wird aktiv. Er ist betroffen. Und aus dieser Betroffenheit heraus handelt Paulus. Wir sind so oft betroffen. Ich hoffe, wir handeln auch, was die Not anderen betrifft und unsere eigene Not. Und er redet zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf den Markt zu denen, die sich einfanden. Also er hat nicht einen Plan gemacht, wie er nun diese Situation angehen sollte. Er ist nicht losgegangen zur nächsten Druckerei und hat einen Haufen Einladungen gedrückt für eine Veranstaltung oder drücken lassen oder Traktate oder Plakate. Er hat auch nicht andere Christen gesucht. Er hat keine große Kampagne organisiert, sondern er hat sich lediglich mit seinen Mitteln der Situation gestellt, in der Überzeugung, dass er in seiner Unzulänglichkeit und Unvollkommenheit von Gott gebraucht werden könnte, um diese Stadt zu bewegen. Er wusste, mehr brauche ich nicht. Ich muss nicht einen Laptop haben. Ich muss nicht eine Multimedia-Show haben. Es genügt, dass ich mir im Namen Gottes diese Situation stelle. Denn Gott ist viel größer als die äußeren Umstände und viel größer als meine eigenen Unzulänglichkeiten. Und er kann mich nehmen als kleines Gefäß, als nichtiger Mensch. Und aus mir oder durch mich kann er so viele Menschen zum Segen werden. Davon, es kommt auf Gott an. Und nichts anders. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm. Und einige von ihnen sprachen, was will dieser Schwärzer sagen? Das Wort hier Schwärzer bedeutet oder wird bezogen, Schwätzer. Ja, diese Worte, die ich schon jahrelang falsch ausspreche und das gar nicht weiß. Schwätzer. Dieser Schwätzer bedeutet, oder sagt man, oder gebraucht man jetzt für einen Vogel, der herumpickt auf dem Boden und Körner sucht, um sich zu ernähren. Mal hier, mal da, ein bisschen alles, was rumliegt. Und so haben sie ihn eingeschätzt. Hier ist irgend so ein Bekloppter, der sich irgendwo seine Religion aus vielen verschiedenen Ecken, Erlebnissen und Gedankengut zusammengefasst hat und er will uns einer erzählen. Die haben ihn letzten Endes wie ein Idiot behandelt. Oder zumindest so eingeschätzt. Was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber, es sieht so aus, als wolle er fremde Götter verkündigen. Er hatte ihnen nämlich das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung verkündigt. Also Nägel mit Köpfe. Wir lesen später, dass er Takt und Gefühl zeigt. Das lesen wir in Vers 22. Aber die Grundlage hat er erstmal geschaffen. Er verkündigt das, was die Geister scheidet, nämlich das Evangelium von Jesus Christus. Die Epikureer und die Stoiker waren Philosophen. Die meisten da waren Philosophen. Athen war bekannt als die Stadt, wo man sich streitet, intellektuell auseinandersetzt. Die Stoiker glaubten, dass man durch Selbstdisziplin und Verzicht auf alles Emotionelles zu Erfüllung und Frieden finden könnte. Also eine Form von Selbstkasteiung, so wie die Alternativen heute. Einige von den Alternativen. Dunkelgrüne. Oder die Buddhisten zum Beispiel. Die Buddhisten glauben das auch. Die Epikureer glaubten, dass man durch dem, dass man alles tut, was Spaß macht, viel essen, viel trinken und viel vom anderen, allem anderen, was Bock macht, das Leben genießen im vollsten Zügen, dass das Sinn und Ziel des Lebens sei. Also
die hatten durchaus eine ganz verschiedene Meinung in der Frage, wozu ist das Leben da? Beide aber zusammen nahmen ihn, Vers 19, sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Also auf Englisch ist das Mars Hill, Mars Hügel, sagt ihr auch, glaube ich, dazu. Das ist mittendrin in der Stadt, 100 Meter, ihr seid ja wahrscheinlich gerade da gewesen, oder? 100 Meter über die Stadt, mittendrin. Alle Athener, nämlich auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Sie philosophierten also den ganzen Tag. Es gibt auch ewige Studenten. Ich habe Freunde, die, als ich mich bekehrt habe, da waren sie etwa 19, 20 Jahre alt, Studenten waren. Heute sind sie immer noch Studenten. Ich bin inzwischen 62. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist. Und wenn man sich mit denen trifft, die haben das Evangelium vergessen. Sie glauben irgendwie noch, beschäftigen sich aber gar nicht mehr damit. Und ihre Kinder gehen gar nicht zur Gemeinde. Wenn man sich aber trifft, dann philosophieren sie nur mit ein. Und wenn ich eingeladen werde, trinke ich schnell einen Kaffee und hau wieder ab. Keine Zeit dazu. Kennst du das, wenn du vollgelabert wirst? Das belastet regelrecht, oder? Man kriegt so einen Kopf und denkt man, nichts wie weg hier. Richtig, wie heißt das? Zugemüllt. Zugelabert. Es gibt nichts Neues, das wahr ist, und es gibt nichts Wahres, das neu ist. Das ist okay auf Deutsch formuliert? Es gibt nichts Neues, das wahr ist, und es gibt nichts Wahres, das neu ist. Wahrheit ist alt. Und manchmal denke ich, wir sollten zurückkehren. Zurückkehren auf jeden Fall. Es gibt eine Mission in Indien, eine Radiomission, das heißt Back to the Bible, zurück zum Wort Gottes, zurück zur Bibel. Die Bibel ist alt, das älteste Buch, was es überhaupt gibt. Mose hat 5 Bücher davon geschrieben. So alt ist die Bibel. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und wenn es neu ist, dann ist es auch nicht wahr. Dennoch strecken wir uns, wie bereits schon vor 2 Sonntage gesagt, so sehr nach das Neue aus. Und wir meinen, dass wir müssen das Neue gehört und probiert haben. Ne? Sogar die neuen Filme. Wir werden vom Neuen fasziniert. Meine Kollegen, diejenigen, die ich schätze, wenn ich sie überhaupt Kollegen nennen darf, Männer, die sich auskennen in der Bibel, gute Bibellehrer, die fliegen aus der USA und aus Indien und aus Südamerika alle nach London, um die ältesten Lehrbücher zu kaufen, die es überhaupt gibt. Die ganz alten Kommentare, die sind diejenigen, die, und sie lernen so viel aus diesen Kommentaren von diesen Männern Gottes. Paulus aber stand mitten auf den Areopag und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr, und Luther übersetzt, die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Das klingt eigentlich, wenn man das in der Luther-Übersetzung liest sehr sanft, angenehm. Und ich glaube, dass in seiner Klarheit Paulus sanft und höflich war. Aber er war klar. Er sprach nicht von Gott, sondern er brachte ihn das Evangelium von Jesus Christus. Er sprach nicht von Gott. Wir reden so oft mit unseren Verwandten und Bekannten und Nachbarn. Ja, Gott kannst du sagen, aber sag nicht Jesus. Ich frage mich, was bringt das eigentlich, von Gott zu reden, auch mit unseren Verwandten? Gabi und ich tendieren immer mehr hin, vom Jahr zu Jahr. Klar, Ostern, Weihnachten und sonst alle anderen religiösen Feiertage, ganz klar von Jesus zu reden und uns auf dem Wort Gottes zu beziehen und nicht Gott zu danken für das Essen. Wir meinten, wir hatten da so eine große evangelistische Veranstaltung eigentlich vollzogen, als wir vor 20 Jahren gesagt haben, Gott segne dieses Essen, Amen. Ja Gott, wir glauben ja alle an diesen Gott, wir haben ja keine verletzt oder gereizt, ne? Das werden die irgendwie ertragen. Paulus ist nicht so. Paulus achtet seinen Mitmenschen, er schaut zu den Menschen auf und er ist betrübt und bewegt in seinem Herzen über das Elend, was er sieht. Es bewegt ihn. Warum? Weil er diese Menschen liebt. Er schätzt sie. Er weiß, dass sie Geschöpfe Gottes sind, aber er spricht deutlich und klar. Und richtig übersetzt ist es, ich sehe, dass ihr die Dämonen fürchtet. Ich habe nachgeschlagen im Griechischen und das Wort Götter hier ist Dämonen. Nett, oder? Da sind gebildete Menschen, mit denen er hier spricht. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand ein Altar, auf dem stand geschrieben, den unbekannten Gott nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Er findet hier eine Tür, eine Lücke. Ihr betet viele Untergötter, viele gefallene Engel, viele Götter an, aber den lebendigen Gott, den habt ihr vergessen. Aber habt ihm dennoch einen Platz gegeben, nämlich dieser unbekannte Gott, dieser Gott, der euch nicht bekannt ist. Das ist mein Gott, von diesem Gott will ich euch erzählen. Er sagt hier, Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, er wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Er fängt an und erzählt ihn von der Größe Gottes. Gott ist größer als alle euer Tempel und er ist so groß, dass kein Platz für ihn in euer Tempeln ist. Er ist nicht ein Gott, der von Menschen gemacht ist, denn das ist das, was er in dieser Stadt findet. 3000 Tempeln zu Göttern, die von Menschen gemacht worden sind. Sondern das ist der Gott, der den Menschen gemacht hat. Das ist andersrum. Ihr könnt ihn kein Tempel machen, denn ihm gehört die ganze Erde und alles, was darin ist. Es gibt keinen Tempel, den wir Menschen bauen können oder das wir Menschen bauen können, woran Gott leben kann. Es ist völlig unmöglich. Und aus diesem Grund sagt Gott zu David, es ist gut, dass du mir den schönsten Tempel auf Erden bauen willst. Es tut aber nicht Not, David. Das ist so schön, dass es bei dir im Herzen ist, denn da will ich wohnen. Sagt er schon im Alten Testament. Brauchst mir keinen Tempel zu bauen. Es genügt mir, dass es im Herzen ist, dass du mir das Schönste baust. Das Schönste ist dein Herz. Gott sucht sich das schönste Platz. Kannst du dir vorstellen, dass für Gott das schönste Platz
dein Herz ist. Er möchte darin wohnen und will nicht und wird auch nicht in Tempeln wohnen. Auch lässt er sich von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte. Auch lässt er nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschheit gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Er hat den Menschen gemacht und aus einem Menschen ist die ganze Menschheit entstanden. Wir sind alle Brüder. Wir sind blutsverwandt. Dürfen wir nie vergessen. Blut hat immer dieselbe Farbe. Dass ein Chinese ist, ein Afrikaner, ein Nordeuropäer, ein Nord- oder Südamerikaner, ein Australier, Asiate. Blut ist immer rot. Wir sind ein Blut. Und Gott hat den Menschen geschaffen am Anfang, hat ihn aber später, sagt er, Grenzen gemacht, Grenzen, worin er leben soll. Der Mensch muss wissen, dass er begrenzt ist. Der begrenzte Mensch betet den unbegrenzten Gott an. Das mit Grenzen bewegt mich eigentlich sehr in der letzten Zeit. Gott hat den Menschen geschaffen und Grenzen gesetzt. Wir akzeptieren die Grenzen nicht, die Gott uns setzt. Wir tun das nicht als Nationen. Wenn ich Nord- und Südkorea sehe, wenn ich Nord- und Südirland sehe, wenn ich Afghanistan, Pakistan, Nepal, West- und Ostbengal und Indien sehe, das ist nur Streit. Keiner akzeptiert Grenzen. Ganz Afrika ist in Ruhe. Es geht alles um Grenzen. Die Völker lassen sich nicht gern Grenzen setzen und sie akzeptieren die Grenzen. Weder gegenüber Gott noch gegenüber einander. Es ist ständig nur Stress mit den Grenzen. Es ist so in der Welt, unter den Nationen, unter den Völkern, es ist so zu Hause, oder? Unseren Kindern Grenzen zu setzen? Das ist so schwer. Dennoch hat Gott uns in Grenzen gesetzt und er hat uns Grenzen gesetzt. Und wenn wir diese Grenzen nicht akzeptieren, respektieren, wenn wir den Gott, der uns gemacht hat und in eine begrenzte Welt hineingesetzt hat, eine vergängliche Welt, dann stoßen wir uns selber an Gott, verletzen uns selber und auch andere. Und Gott hat uns auch als Christen erlöst aus den Grenzen dieser Welt. Ägypten hatte auch ihre Grenzen. Ägypten hatte auch ihre Ordnung, oder? Er hat uns herausgeholt aus der Ordnung, die Ordnung in dieser Welt, die Ordnung, die hier in Athen herrscht, und stellt uns in eine göttliche Ordnung. Er holt nicht das Volk Israel aus Ägypten heraus und lässt sie in der Wüste. Nein, er holt sie heraus, um sie so schnell wie möglich. Die nehmen sich aber 40 Jahre Zeit. Gott will das gar nicht, dass sie da herumirren und ihre Grenzen nicht finden. Diese neue Grenzen, die Gott für sie geschaffen hat in Kanaan. Sie sind nicht einmal bereit einzugehen, diese Grenzen anzunehmen, diese neue Ordnung anzunehmen in Kanaan und ehren deswegen und leiden unnötig, weil sie die Ordnung Gottes, diese neue Ordnung Gottes nicht annehmen. Und wir haben da echte Probleme. Ich sehe das in meinem eigenen Leben, ich sehe es in der Gemeinde, ich sehe es mit alten Geschwistern, ich sehe es aber ganz besonders mit jungen Geschwistern. Wir sind nicht aus dem Geist geboren, und nun Christen und fertig. Nein, er nimmt uns aus ein altes Leben heraus und bringt uns in ein neues Leben, aus einer alten Ordnung heraus und in eine völlig neue Ordnung hinein. Eine ganz neue Ordnung. Und ich sehe, wie wir innerlich rebellieren gegen die Ordnung Gottes. Viele von uns kennen sie nicht einmal. Junge Leute bekehren sich und meinen, das war's. Nein, nein. Gott hat uns nicht erlöst, um uns so elend zu lassen, sondern er hat uns erlöst, um uns umzugestalten. Und das tut er innerhalb seiner Ordnung und durch seine Ordnung. Denn Ebenbild Jesu Christi. Und er hat uns einen Menschen, das ganze Menschheit gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Er hat festgestellt, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden von uns. Beide, Stoiker und Epikureer, haben schon an eine unsichtbare Welt geglaubt, aber sie glaubten nicht, dass der Mensch in der Lage ist, einen Bezug zu pflegen zu dieser unsichtbaren Welt. Sie glaubten auch nicht am ewigen Leben. Sie waren Materialisten. Und Paulus macht ihn hier deutlich, Gott hat uns Grenzen gesetzt, damit wir zu ihm schreien und ihm setzen. Das ist doch in unserer Begrenztheit, wenn wir an Grenzen stoßen, schreien wir doch zu Gott, das ist es. In dem Moment, wo wir in Gefahr sind, wo wir Grenzen durchbrochen haben, wo wir Grenzen außer Acht gelassen haben und selber in Gefahr sind und andere mit in diese Gefahr hineinziehen, dass wir zu Gott schreien. Grenzen sind gut. Wir haben Grenzen im religiösen Bereich. Wir haben auch Grenzen in körperlichen, im materiellen Bereich. Es gibt bestimmte Dinge, die wir nicht tun können. Wie Jörg so schön letzte Woche sagte, du kannst nicht deine Hand auf eine heiße Platte legen und erwarten, dass es nicht weh tut. Ist völlig unmöglich. Und es tut weh, damit du lernst, es nicht zu tun. Nicht nur, dass wir lernen, dass etwas Heißes uns Schmerzen bereitet, sondern dass wir lernen, es nicht zu tun und uns zurückzuziehen und die Ordnung Gottes, die Grenzen Gottes akzeptieren. Er sagt dann hier, denn in ihm leben und weben und sind wir. Er sagt, innerhalb von diesen Grenzen, die Gott uns gesetzt hat, durch die enge Tür finden wir zur Freiheit. In den Ordnungen Gottes finden wir Gott. In dieser Enge. In den kleinen Kram des Alltages. Ist es nicht so, wie viele Menschen glauben, dass dass wenn Gott von Freiheit spricht, dass Freiheit bedeutet, alles zu tun, was wir wollen und alles zu bekommen, was wir wollen, dass das Erfüllung ist. Nein, Erfüllung, Leben, Herrlichkeit geht in und durch die Ordnung Gottes. Und die Ordnung Gottes, das sehen wir jetzt gerade in 2. Mose, das ist sehr eng, das ist sehr genau. Gerade die religiöse Ordnung, mit der wir uns am letzten Sonntag beschäftigt haben. Es muss alles stimmen, und zwar ganz genau. Und je genauer und je ernster wir das Ganze nehmen, je eher und je mehr wir zu Freiheit finden. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Göttheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinenden Bildern durch den menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Also er spricht jetzt ihre Architektur, ihre Kunst, ihre große goldene Statuen, ihre Statuen aus Marmor. Meint ihr wirklich, dass Gott darin zu finden ist? Gott ist Geist und Gott muss im Geist und in der Wahrheit angebetet werden. Ihr könnt Gott nicht machen, Gott hat euch gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen und er sagt, das alles, was ihr hier treibt, das ist Unwissenheit. Ihr seid verfinstert, ihr wisst nicht, was ihr tut. Und jetzt kommt er zur Bußpredigt und er spricht schon über die Zeit der Gnade, er nennt es aber interessanterweise Zeit zur Buße. Nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Heute ist der Tag zur Buße, zur Umkehr, nicht morgen, jetzt. Ist die Zeit der Gnade. Und die Zeit der Gnade soll uns zur Umkehr, zur Buße treiben. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will, mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und hat jedermann den Glauben angeboten, in dem er ihn von den Toten auferweckt hat. Also er predigt von die Größe Gottes, die Güte Gottes, die Ordnung Gottes, die Herrschaft Gottes, die Herrlichkeit Gottes und die Gnade Gottes, aber auch von das Gericht. Das ist volles Evangelium, was unser Bruder Paulus hier verkündigt. Als sie von den Auferstehung des Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Also das bestätigt, das sind Materialisten. Die sind, wie gesagt, nicht anders als unsere Buddhisten und Materialisten heute. Es ist genau dasselbe. Da gibt es auch nichts Neues. Es hat nur, man benutzt nur einen anderen Begriff. Als sie von der Auferstehung den Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andern Mal weiter hören. So ging Paulus von ihnen. Einige Männer schlossen sie ihm an und wurden gläubig. Also er sprach zu viele. Aber nur einige haben sich in diese große Stadt bekehrt. Es war nicht so, dass Gott ihn dahin geführt hatte, zumindest nicht in diese Situation, um eine Erweckungskampagne zu treiben, sondern er sprach in Athen und es bekehrten sich ein paar Leute. In anderen Dörfern haben sich mehr bekehrt als in Athen. Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Hier haben wir also Paulus in Athen. Wir bitten dich, Jesus, dass du uns von die Philosophien und die Lehren dieser Welt bewahrst. Wir bitten dich, dass du schenkst, dass wir begreifen, dass alles, was wir wissen müssen, uns in und durch dein Wort gegeben worden ist. Wenn wir dich haben und du offenbarst dich in dein Wort, so brauchen wir nicht nach irgendwas anders zu fragen, genauso wenig wie deine Jünger. Und wir danken dir, dass die Wahrheiten, die du deine Jünger mitgeteilt hast, genau dieselben sind, die du durch deinen Heiligen Geist uns heute bringst. Und wir bitten dich, dass du uns als ältere Menschen, als Eltern und als Kinder, auch ganz kleine Kinder, in deine Wahrheit bewahrst, Herr. Wir bitten dich, dass du uns bewahrst vor all das neue Religiöse, was
so effektiv und so verheißungsvoll, er klingt aber dennoch nur Betrügereien von Menschen sind bewahrst. Wir bitten dich, dass du uns vor dieser Welt bewahrst und all den Ablenkungen, die Lügen, die Verdrehungen. Und bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir unsere Kinder das weitergeben, was du uns gegeben hast. Genauso wie du an Paulus weitergegeben hast und Paulus an Timotheus. Wir wollen von dir empfangen, von dir nehmen, das Wort des Lebens. Und schenk, dass es ein Licht ist und ein Licht bleibt auf unseren Weg. Und erleuchte du unser Gedanken und hilf du uns, die Dinge so deutlich und so klar zu sehen von dein Wort her, wie Paulus sie gesehen hat. Und dass wir nicht nur in der Lage sind, zu verstehen, damit wir bewahrt werden und unsere Kinder, sondern dass wir es andere verkündigen können. Und wir bitten dich, dass du durch den Heiligen Geist uns befähigst, das Wort so weiterzugeben, wie Paulus sie gegeben hat, Herr. In der Schule, in der Uni, bei der Arbeit, mit den Nachbarn zu Hause, da wo unsere Frauen sich treffen, mit Nachbarinnen, mit Freunden im Kindergarten. Jesus, schenkt das unser ganzes Leben einfach evangelistisches, dass wir weiter sagen und weiterleben, wie Paulus es tat, Jesus. Dass uns die Situation genauso bewegt, wie sie Paulus bewegte, Herr. Und wir bitten dich, dass du uns vergibst. Da, wo wir blind sind, da, wo wir die Not nicht sehen und da, wo andere Menschen uns eigentlich egal sind, Herr. Bitte vergib du uns und reinige du uns von Kaltherzigkeit und Gleichgültigkeit, Herr. Schenk, dass wir das Leben finden in dir, während wir in dir leben und weben, Jesus. Dass andere das sehen und fragen. Dass andere sehen, dass deine Ordnung nicht eng ist, sondern dass deine deutliche, klare Ordnung Freiheit bringt, Jesus. Und wir bitten dich für Menschen, die sich in der Gemeinde neu bekehrt haben und so viel lernen müssen von deiner Ordnung, von dieses neue Leben in Jesus Christus. Hilf du uns, dass wir sie begleiten in Geduld und in der Liebe, Herr. Schenk, dass wir als Gemeinde lernen, uns zu freuen und diese Freiheit und ja, diese Bewegung, dieses Leben in deiner Ordnung finden, Herr. Wir bitten das in deinem Namen und dir zur Ehre. Amen.